Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Imagine. Die meisten von uns, liebe Gemeinde, kennen sicher dieses berühmte Lied von John Lennon, über 40 Jahre alt und wird auch immer wieder als Hymne gesungen, Imagine. So gedeutscht, stell dir mal vor, es gibt keine Hölle. Stell dir vor, es gibt keine Länder, es gibt nichts, wofür man morden oder sterben müsste. Stell dir vor, alle Menschen leben in Frieden. Stell dir vor, es gibt keinen Grund für Gier oder Hunger, alle Menschen wären Brüder und Schwestern. Na und so weiter. Schön wäre es ja, oder? Stell dir vor. Die Frage ist nur, wären wir dann besser dran? Klingt ja so. Und die realistische Antwort, die es immer wieder durch die Jahrhunderte gegeben hat, wenn mal alles soweit okay war, nein, nicht wirklich. Menschen würden nämlich immer noch Angst haben. Sie würden sterben. Sie würden sich mit schlechter Gesundheit rumplagen, unangenehmen Gefühlen. Es gäbe immer noch Lügen zwischen den Menschen, Beziehungsbrüche, Enttäuschungen und jede Menge Egoismus. Das zeigt die Kirchengeschichte und auch die weltliche Geschichte durch die Jahrtausende. Menschen würden immer darum kämpfen, für sich einen kleinen, bescheidenen Wohlstand zu erringen. Und wenn sie es dann geschafft haben, dann würden sie sich vor den weniger Privilegierten abschotten. Sicherheitszäune, Alarmanlagen und so weiter und so fort. Denn das ist ja das große Problem der Menschheit, die in der letzten Bitte des Vaterunser rauskommt. Das Böse ist einfach da und ist nicht durch einen äußeren Frieden, Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie wegzuschaffen. Denn das Böse steckt in uns, egal wie es äußerlich aussieht. Es steckt in uns, wie wir auch schon in der letzten Predigt gesehen haben, die Hangabtriebskraft der Versuchung. Der geben wir nur allzu gerne nach, oftmals mit schlimmen Folgen. Erlöse uns von dem Bösen. Dieser letzte Vater unser Bitte hat sich Martin Luther eindrucksvoll zu eigen gemacht. Jeden Morgen und jeden Abend betet er immer wieder, dein heiliger Engel sei mit mir, damit der böse Feind keine Macht über mich habe. Das ist die Schlussbitte seiner Morgenbitte, auch seiner Abendbitte, die sich auch in unseren Gesangbüchern findet, Nummer 815 und 852. Und darum geht's eigentlich. Um Kampf. Um die Herrschaft über uns. Wir nähern uns einem abgrundtiefen Rätsel. Wenn es um Gottes Namen geht, wenn es um seinen Willen geht, sein Recht, ja, dann geht es um göttliche Geheimnisse. Sie liegen nicht offen zutage, aber wie wir in den letzten Predigtfolgen gesehen haben, man kann sich in sie hineinglauben, stückweise erkennen und das dann auch in seinem persönlichen Alltag und Glauben umsetzen und dadurch gestärkt werden. Beim Bösen ist es ganz anders. Es ist ein Rätsel, das viele Menschen schon im Laufe der Geschichte hat verzweifeln lassen. Denn es lohnt sich nicht, über die Frage nachzudenken, woher das Böse oder der Böse kommt. Diese Spekulationen darüber führen uns nur vom Alltag weg und auch davon, was Jesus uns damit sagen will, nämlich die Hoffnung auf Erlösung von dem Bösen. Diese Hoffnung aber macht Jesus in uns fest. Immer wieder, vor allen Dingen in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, betet er für seine Leute, zum Beispiel Vater, betet er, bewahre sie vor dem Bösen. Und schon die alte Kirche in frühester Zeit hat sie ihre Abendmahlsgottesdienste immer mit dem Gebet geendet, gedenke Herr deiner Gemeinde, sie zu erretten von allem Bösen. Die Ursprache des Vaterunser, griechisch, lässt übrigens beides zu. Das Böse und der Böse. Beide Übersetzungen sind möglich. Und genau hier drin liegt ja auch die Pointe. Es geht um eine verderbende Macht, die überall lauert, aber dann und wann auch konkrete Gestalt gewinnt. Das Böse kann sogar in uns eindringen und uns zu seinem Werkzeug machen. Wir wissen alle, gut gemeint kann böse enden. Kaum ein Mensch hat von dieser Zwangslage der Menschheit so viel verstanden wie der Apostel Paulus. Er schreibt im Römerbrief Kapitel 7, wir haben es in der Lesung gehört, wollen, das habe ich wohl, aber vollbringen das Gute kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das ist doch auch unsere alltägliche Erfahrung, bei uns allen schlagen, wie Faust sagt, zwei Seelen in unserer Brust. Einerseits den Willen, gut zu sein, die Welt ein bisschen besser, fröhlicher zu machen, wollen wir doch alle. Aber andererseits auch dem Trieb der moralischen Schwerkraft nachzugeben und mich in die Dunkelheit zu stürzen. Wer nach dem Bösen forscht, der muss nicht bei Hitler anfangen oder bei irgendwelchen Kinderschändern und Menschenhändlern. Wir alle tragen das Böse in uns. Und die Praxis zeigt, wir sind eigentlich zu jedem aller Sünden selber fähig. In extremen Situationen natürlich. Denn es ist dem Menschen nicht nur der Gerechtigkeitssinn angeboren, dass wir doch wirklich alles schöner machen wollen, sondern auch der Rivalitätssinn. Von wegen der Klügere gibt nach, nein, der Stärkere, der kriegt das größere Haus, das bessere Auto, das meiste Geld, die größte Publicity und so weiter. Der Schwächere hat das Nachsehen. Und so lernen wir schon früh in der Grundschule, uns richtig durchzusetzen, unsere Rechte, dass wir engagiert und selbstbewusst für unsere eigenen Interessen eintreten sind. Aber wo hört der gesunde Egoismus auf, der ja auch in Ordnung ist? Und wo fängt dieser ungesunde Narzissmus an, dieses Bösartige? Wie schaffen wir, fragte mal einer, das Tier in uns zu bändigen? Und dann erklärt er, das Böse ist, wenn der innere Schweinehund in uns Gassi geht. Die meisten werden nie in Blutlachen stehen, höchstens in Fettnäpfchen treten oder in moralischen Grauzonen. Und davon gibt es tausende von Möglichkeiten, den inneren Schweinehund tatsächlich mal Gassi zu führen. Zum Beispiel bei der Steuer ein bisschen mauscheln, bei Hartz IV tricksen, den eigenen Lebenslauf frisieren, alles nicht so ganz genau nehmen und so weiter. Letztes Jahr haben 2,5 Millionen Deutsche versucht, ihre Versicherung zu betrügen. Natürlich möchte niemand von uns ein böser Mensch sein. Das will doch keiner. Und deswegen, wenn wir unsere eigene Schwäche merken, fangen wir auch an, ein bisschen an uns rumzufrisieren. Es werden größere Anstrengungen unternommen, um diesen schönen Schein zu wahren, das Image glänzen zu lassen. Betrügereien werden rationalisiert, Lügen verheimlicht. Ach, muss man alles nicht so eng sehen, da kann man ja noch so ein bisschen und so weiter. Die Leichen im Keller bei uns werden versteckt. Das Böse zwingt uns Masken auf, die uns oftmals niederdrücken. Denn so toll, wie ich mich präsentiere, bin ich ja eigentlich gar nicht. Erlöse uns von dem Bösen. Diese letzte Bitte, das ist keine Jenseitsvertröstung, irgendwann mal. Es ist ein Trost, der schon jetzt in meinem Alltag konkreten Nutzen bringt. Denn das Licht aus der Ewigkeit spiegelt sich doch hier in unserer Zeitlichkeit. Zum Beispiel auch in den zahlreichen humanitären Maßnahmen, die insbesondere von Christen rund um den Globus durchgeführt werden. Weil Gott ihnen die Kraft dazu gibt, die sogenannten christlichen Werte, das ist nicht nur äußeres Nettsein, sondern das ist motiviert sein von Gott, der noch über mir steht. Nettsein können andere auch. Christlich handeln in Anführungsstrichen können andere auch. Aber motiviert sein von Gottes Ewigkeit, das kann nur Christen. Dass sie anfangen, zum Beispiel sich um verfolgte Menschen zu kümmern, Gefangene zu besuchen, Versklavte oder auch hier jetzt um die Flüchtlinge, die da sind, Not haben und Hilfe brauchen. Der Kampf gegen das Böse bringt auch das Beste in ihnen hervor, nämlich eine radikale Opferbereitschaft. In seinem Lied »Eine feste Burg ist unser Gott« kann Luther deshalb alle Christen zum aufrechten Gang ermutigen. Da heißt es unter anderem, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Die Erfahrung, dass in der tiefsten Dunkelheit das Licht aus einer anderen Welt, aus der Ewigkeit hier zu uns hereinstrahlt, das haben doch die christlichen Widerstandskämpfer immer wieder erlebt, bis hin zu ihrem eigenen Tod, dass sie bereit waren, den Märtyrertod zu sterben. Dietrich Bonhoeffer ist ja den meisten bekannt. Er wurde über 2 Jahre in Tegel gefangen gehalten, dann am 9. April 1945 noch grausam gehängt. Er schreibt in einem seiner Briefe zu seinen Eltern: Gebt von meinen Habseligkeiten ohne Bedenken ab, was irgendwo gebraucht wird. Er sorgt sich eher um die Kriegsnöte seiner Landsleute als um seine eigenen Bedürfnisse und ergänzt: Wenn man bedenkt, wie viele Menschen jetzt täglich alles verlieren, hat man eigentlich gar keinen Anspruch mehr auf irgendeinen persönlichen Besitz. Und auch im letzten Brief an seine Verlobte schreibt er alles nur tröstlich, keine Spur von Bitterkeit. Und stattdessen fügt er eines der berühmtesten Gedichte Bonhoeffers bei, nämlich von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Er hatte den Tod vor Augen. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und deswegen sollen wir bei dieser letzten Bitte im Vaterunser uns zwar einerseits unserer inneren Zerrissenheit bewusst werden, nämlich zwischen dem Wunsch, gut zu sein, und dem Hang, mir auf Kosten von Menschen, meiner Umwelt, meiner eigenen seelischen Gesundheit Vorteile zu schaffen. Viele von uns könnten dasselbe passieren wie dem von Michael Douglas gespielten Wutbürger in einem alten Film, der heißt Falling Down. Ein anständiger Mensch, Beamter, geht jeden Tag zur Arbeit, Jahre, Jahrzehnte lang. Eines Tages läuft er amok. Er schießt jede Menge Menschen, wird am Ende von der Polizei gestellt und sagt: Ja, bin ich jetzt der Böse? Wie kommt das? Das Böse beginnt in den seltensten Fällen mit eindeutig schlechten Absichten, sondern eher wie diese Hangabtriebskraft, so mit Trägheit. Man gibt bestimmten Dingen einfach nach. Verbohrtheit und Versuchung. Ich bin ja ein Mensch, klar, ich bin idealistisch, ich möchte das Gute, oft kommt das Böse dabei heraus. Ich bin auch schwach und versuchlich. Das macht Gott uns immer wieder klar. Und deswegen, um diesem Bösen etwas entgegenzusetzen, sind wir auf Rahmenbedingungen angewiesen, die uns es helfen, leichter zu sein, gut zu sein als böse. Ich brauche gute Einflüsse, liebevolle Zuwendung, ich brauche Freunde, Vorbilder, Mitkämpfer, vor allem brauche ich Gott. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass diese letzte Bitte im Zusammenhang steht mit dem großen Lobpreis Gottes am Schluss des Vaterunser. Denn es macht deutlich, ich setze meine Hoffnung nicht auf die moralische Optimierung dieser Welt, unserer Gesellschaft. Alle Anstrengungen können nicht unsere grundsätzliche Erlösungsbedürftigkeit beseitigen. Ich vertraue auf das Versprechen des christlichen Glaubens, dass auf uns eine Welt wartet, die nicht ein bisschen besser ist, sondern schlichtweg frei vom Bösen. Nicht nur unsere offenen Fragen werden dann an ihr Ende kommen. Mit ihnen auch unsere Zweifel. Unsere Sehnsüchte werden dann nicht mehr unsere Seelen auffressen. Und die schlimmen Nachrichten, die wir jeden Tag aus aller Welt sehen und hören, denen wir oftmals nichts entgegenzusetzen haben, die werden uns nicht mehr ohnmächtig in die Resignation zwingen. Und deswegen kehrt das Gebet, das Vaterunser, an seinem Ende zu seinem Anfang zurück. Die Bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, haben ja ihren Sinn und Grund in der uneingeschränkten Herrschaft und Macht Gottes. Herrlich, vollkommen, souverän, gerecht und zutiefst gut ist Gott, den wir als Vater anreden dürfen. Jesus sagt das ja nicht nur, sondern er zeigt uns Gottes Wesen in seinem Sterben am Kreuz und in seiner Auferstehung. Wir gehen auf Karfreitag und Ostern zu. Warum beten wir? Weil Gott das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit schon gehören. Alles im Himmel und auf Erden gehört ihm. Gott ist wirklich der Herr und nicht nur ein Marionettenherrscher. Er hat die Kraft, seine Herrschaft auch durchzusetzen. Nicht nur im guten Willen. Er kann das, was er will. Er ist der Schöpfer der Welt und er ist der Herr der Geschichte. Unverfügbar, unanfechtbar und gerecht und doch zugleich liebevoll, geduldig, barmherzig, steht er über allem. Er steht sogar über den Mächten des Bösen. Es geht sicher nicht darum, Gott zum Problemlöser unseres Lebens zu machen. Aber in diesem Vaterunser, was uns Jesus selbst gelehrt hat, da dürfen wir alle Belange unseres Lebens in grenzenlosem Vertrauen vor dem Herrn, dem Reich, Kraft und Herrlichkeit gehören, ausbreiten. Und mitten in allem Begrenztheiten, Unvollkommenheiten, Ängsten, Nöten und Bedrängnissen unseres Lebens, die wir ja alle jeden Tag durchleben müssen, da will er seine Gegenwart deutlich machen, sein Wesen, seine Herrlichkeit durch uns aufleuchten lassen. Und wo wir so vertrauensvoll mit Gott leben und reden, da erweisen wir ihm die höchste Ehre. Und da findet unser Leben eigentlich seine tiefste Erfüllung. Dafür sind wir da. Denn all dies, was wir bitten, gehört Gott ja schon. Ganz souverän und in Ewigkeit. Ewigkeit heißt nicht, dass die Zeit stillsteht und die Uhren ausgeschaltet sind. In der Ewigkeit ist das Vergangene anwesend, präsent, und das Zukünftige auch. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fallen in eins, sind gleichzeitig. Gott ist nicht zeitlos, aber Gott ist zeitmächtig. Das bedeutet, er kann in jede Zeit hineinwirken. Das lässt sich sogar quantenmechanisch deutlich machen, aber das wäre hier ein bisschen jetzt zu weit zu führen, mit der verschiedenen Art der Zeit. In unseren Gottesdiensten, das kann man zumindest dazu behalten, berühren sich quasi Himmel und Erde, so bildlich gesprochen. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Der Gottesdienst hier ist also nicht irgendeine Veranstaltung wie ein Frühschoppen oder der Konfikreis oder ein Fußballspiel. Alles nett. Aber der Gottesdienst möchte unsere Zeit mit Gottes Ewigkeit in Berührung bringen. Und deswegen beginnt dieser Gottesdienst immer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Sie sagen dazu Amen. Das bedeutet, genau so ist es. Und natürlich kein Gottesdienst ohne das Vaterunser. Denn das ist ja wie ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und die Hoffnung auf die Ewigkeit bringt ja schon Kraft in der Zeitlichkeit, in meiner Gegenwart. Und deswegen wird die Kirche, wenn man so will, zur Agentur ewiger Hoffnung inmitten vergehener Zeit. Das ist unsere Kernkompetenz. Und dazu hilft uns das Vaterunser. Es lenkt am Ende unsere Gedanken über unser Ende hinaus, nämlich in Gottes ewiges Reich, seine Kraft und Herrlichkeit. Am Anfang des Vaterunser steht eben der Vater. Sein Name, sein Reich, sein Wille. Und am Ende wieder unser Gott, dessen Kraft und Herrlichkeit ohne Ende ist. Und zwischen dem göttlichen Anfang und dem göttlichen Ende geht es um uns Menschen. Und unsere wichtigsten Bedürfnisse und Probleme, den Hunger, die Schuld, die Versuchung, der Kampf gegen das Böse. Besser können wir mit unseren Grundproblemen eigentlich gar nicht aufgehoben sein, als bei unserem Gott, der von Anfang an und bis zum Ende hin uns väterlich umfängt, uns quasi einschließt in seine Liebe. Und sogar über das Ende hinaus, bis in seine unvorstellbar schöne Herrlichkeit. Oder um die Serie mit einem Pauluswort abzuschließen, das er wenige Jahre vor seinem eigenen Märtyrertod geschrieben hat, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen, denn sie bleibt ewig. Amen.